Das ist der letzte Rest der Materie, die übrig bleibt. Die Salze, aus denen alles mal materialisiert wurde. Dieses Salz will natürlich keiner mehr essen, weil man da sagt, es stammt von verbrannten Babywindeln und dergleichen. Aber das ist es, was die Materie darstellt. Und so stellt auch Salz einen platonischen Körper dar. Das Wasser ist ein Tetraeder, der Quarz ist hexagonal aufgebaut. Und Salz wiederum stellt den Kubus dar, einer der fünf platonischen Körper, ein perfekter Würfel. In diesem Würfel, in diesem Kristallgitter eingebunden sind nun all die Frequenzmuster, die sich aufbauen, wenn sich nun ein Kubus kristallisiert, sprich materialisiert. Nun machen Sie es doch mal wie in der Schule, stellen Sie sich mal so einen Würfel, meinetwegen aus Pappendeckel vor, und jetzt machen Sie diesen mal flächig, blättern Sie ihn auf, was bekommen Sie dann? Ein Kreuz, geschlagen an dieses Kreuz der Materie. Verstehen Sie diese Mythologie, die dahinter steckt? Ist es nicht Sinn und Zweck unseres Lebens, durch unser Denken, durch Bewusstwerden, uns wieder von der Materie zu trennen? Und dass das Salz letztendlich durch seine Wirkung in der Lage ist, unserem Bewusstsein das zu vermitteln, was wir überhaupt Bewusstsein nennen? Wussten Sie, dass Sie nicht einen einzigen Gedanken tätigen könnten, wenn Sie kein Salz in Ihrem Körper hätten? Früher hat man nicht das oder die Speisen gesalzen, damit salziger oder schmackhafter schmeckt, sondern damit wir denken können. Und denken Sie mal ein bisschen über die Mythologie nach. Ne? Weißes Gold, warum war es denn weißes Gold? Das weiße Gold der Erde, du bist das Salz der Erde. Weihwasser wurde purifiziert, ne? Um es reinzuhalten, aber um ihm auch einen bestimmten Schwingungscharakter zu vermitteln. Taufwasser beim Baptistentum, um dem Kind das mit aufs Leben, auf die Wiege zu geben, was letztendlich in ihm steckt, das zu fördern. Salzkriege, Salzrechte und Salzstraßen und die gesamte geografische Verteilung Mitteleuropas basiert letztendlich auf der Monopolstellung von Salzen. Dieses Salz der Erde, dieses weiße Gold der Erde, das, was die Alchemisten als ein fünftes Element bezeichnet haben, weil man es nirgendwo einordnen und mit nichts vergleichen kann, ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Substanz. Selbst wenn wir dieses nun von der atomaren Struktur her uns mal anschauen, dann können wir erkennen, dass der atomare Aufbau vom Salz im Gegensatz zu ganz allen oder anderen Elementen oder Kristallen, in dem Fall, die sich kristallisieren, nicht molekular sich darstellt, sondern elektrisch. Was bedeutet das? Wenn Sie einen Bergkristall doch ins Wasser hineinlegen und nehmen ihn nach 10 Minuten wieder heraus, dann ist es doch immer noch ein und der gleiche Bergkristall. Selbst wenn Sie jetzt den Schwingungscharakter Ihres Wassers damit positiv beeinflusst haben, so hat sich doch der Kristall, der Quarz, nicht verändert. Würden Sie das mit einem Salzkristall tun, dann würde dieser sich doch möglicherweise, je nachdem wie viel Wasser Sie dem Ganzen zugeben, vollständig auflösen. Auf einmal ist er weg. Und was haben Sie jetzt kreiert? Eine Sohle. Etwas vollständig anderes. Das Wasser ist nicht mehr das Wasser, das es vorher einmal war, und das Salz ist auch nicht mehr da. Die Sohle ist die sogenannte dritte Dimension, die daraus jetzt entstanden ist. Und auf einmal entstehen Leitfähigkeiten. Und würden Sie jetzt aber wiederum das Wasser verdunsten, was kriegen Sie wieder zurück? Salz. Und diese Wechselwirkung, die da entsteht, dieses ständige Vor und Zurück, die sorgt dafür, dass Salz Neutralkraft hat. Und dadurch können wir mit Salz im Prinzip alles ausgleichen. Nicht nur im Körper oder am Körper, sondern sogar außerhalb unseres Körpers. Da liegt eigentlich die große Macht des Salzes verborgen. Ne? Schwingungsverhältnisse können vollständig neutralisiert werden. Ne? Sie kennen das von den Bauernregeln. In der Hochzeitsnacht, wenn die dann das neue Haus beziehen, was haben die gemacht, bevor die ins Bett gehen? Und Energien austauschen. Alle Räume salzen. Ne? Warum haben die diese Räume gesalzen? Früher sagte man, ja, um die bösen Geister zu vertreiben. Die bösen Geister von damals sind die negativen Schwingungen von heute. Sie können selbst Strahlungsverhältnisse mit nichts anderem als der kristallinen Struktur von Salz neutralisieren und vollständig verändern. Die Industrie macht sich das doch heutzutage entsprechend zunutze. Überlegen Sie doch mal, warum man vom Gesetzgeber her es erlaubt, dass die Industrie in diesem Fall atomaren Restmüll immer in stillgelegte Salzlagerstätten einfährt, wie Gorleben und dergleichen. Warum macht man das? Interessanterweise, weil man auch hier erkannt hat, dass man selbst radioaktive Strahlung, das ist auch nichts anderes als nur eine Wellenlänge, wieder ausgleichen kann. Ich kann es wieder neutralisieren. Und dieses Geheimnis steckt eigentlich hinter dem Salz, aber gebunden an seine Struktur. Und da müssen wir wieder in die Mythologie zurückkehren. Ne? Vorhin haben wir doch über heilige Wässer gesprochen. Und wir haben erkannt, dass heilige Wässer, der Name heiliges Wasser oder heilig, doch seinen Wortursprung im Heilen hat. Nun, das Heilen oder das Heil an sich hat auch einen Wortursprung. Der Wortursprung des Wortes Heil liegt nämlich im keltischen Ursprungswort, dem Hall. Nun ist es doch interessant, dass das keltische Ursprungswort unserer deutschen Sprache für das, was wir heute als Salz bezeichnen, immer das Hall war. Und deshalb erkennen wir es ja noch in all unseren Städtenamen dort, wo man Salz gefunden hat. Hall, Hallein, Schwäbisch Hall, Friedrichshall, Bad Reichenhall, Reich an Hall. Viel Salz hat man dort gefunden. Wir nennen es ja nur deshalb Salz, weil wir das vom römisch-lateinischen abgeleitet haben. Aber unser keltisches Ursprungswort ist das Hall. Nun, dieses Hall hat auch eine Bedeutung, und zwar eine sinnhafte Bedeutung. Lassen Sie mal dieses Wort ein bisschen auf der Zunge zergehen. Hall, 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 der Schall, die Schwingung. Das bedeutet wörtlich übersetzt sinnhaft nichts anderes als Schwingung. Und hätten wir dieses Wort bis in unsere heutige Zeit sinnhaft übernommen, dann würden Sie am Mittagstisch nicht sagen, na, möchtest du etwas Salz haben? Wir würden sagen, möchtest du etwas Schwingung bekommen? Weil man schon damals aus der Sensibilität heraus wusste, dass im Salz jedes Schwingungsverhältnis steckt, das auch den physischen Körper aufbaut. Wir kennen es letztendlich bis zum heutigen Tag noch, dass wenn Sie zum Beispiel sehen, wenn ein Staatsoberhaupt Polen bereist, was bekommt er, wenn er aus dem Flugzeug aussteigt? Einen Laib Brot und Salz als Gastgeschenk, als Geschenk der Freundschaft. Mit dem Sie das Salz am Tisch teilen, mit dem gehen Sie eine Freundschaft ein. Warum? Weil Sie jetzt mit ihm auf einer Wellenlänge sind. Wir gleichen uns wieder aus. All diese Mythologien sollten uns zum Nachdenken bewegen. Und wenn wir heute Salz dazu sagen und das aus dem römisch-lateinischen ja abgewandelt haben, dann hat auch das seinen Wortursprung. Sal vom römisch-lateinischen bis zum heutigen Tag, salare, das Gehalt, salary im englischen Sprachgebrauch, das Monatseinkommen nennt man noch so. Einem römischen Soldaten war Salz, dieses weiße Gold als Gehalt lieber als alles Geld und Gold, denn wir wären alle elend zugrunde gegangen, wenn wir dieses notwendige Quäntchen Salz doch nicht gehabt hätten. Die sogenannten Kreuzzüge, erinnern Sie sich an dieses Kreuz, die hat man nicht durchgeführt, um Jerusalem von den Heiden zu befreien, sondern die hat man durchgeführt, um sich die Salzrechte am Toten Meer zu sichern. Wir müssen nur die Geschichte richtig verstehen, dann verstehen wir die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses weißen Goldes. Und dieses Sal wiederum ist abgeleitet im römisch-lateinischen von dem Wort Sol. Sol bedeutet aber wiederum die Sohle. Die Sohle ist aber nichts anderes als Wasser und Salz. Und was bedeutet denn Sol im römisch-lateinischen beziehungsweise im Italienischen? Jemand, der schon mal in Italien war, der weiß das. Die Sonne. Sole ist nichts anderes als flüssiges Sonnenlicht. Flüssiges Sonnenlicht. Und es ist das Sonnenlicht, die Biophotonen, die Lichtquanten. Das, was letztendlich ihr Dasein ausmacht. Das, was das Licht wieder letztendlich in ihre Adern transportiert. Und dann ist es trotzdem so, dass wir immer wieder nachweisen können, dass die meisten Menschen unter Salzarmut leiden, also kein Licht in ihren Adern haben, obwohl sie unter einer Natriumchlorid-Überbelastung zusätzlich leiden. Das ist nämlich so, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Hier haben wir nämlich die Ganzheitlichkeit verlassen. Wo kommt denn das Salz der Erde her? Was ist denn da geschehen? Vor Millionen von Jahren, bis 250 Millionen Jahre zurück, da hat sich mal ein Urmeer ausgetrocknet. In diesem Meer, in diesem, wo ja alles aus Wasser und Salz besteht, das jetzt durch Sonneneinstrahlung ausgetrocknet wurde, konnten sich letztendlich doch all diese Salzbestandteile, also alle Elemente, und zwar alle 84, so anordnen in einem Kristallgitter, dass sie sich rekristallisiert haben, sie haben sich materialisiert, Salz ist entstanden. Und dabei wurden all die Schwingungsbereiche, also elektromagnetischen Frequenzen aller Elemente, in dieses Kristallgitter eingebunden, als ein feststehender Informationsgehalt. Und wenn wir jetzt nur einen Tropfen Wasser auf dieses Salz geben, dann erreichen wir etwas, wo wir in der Industrie 800 Grad in einem Schmelz Heizofen benötigen würden. Wir sind in der Lage, Natrium von Chlorid wieder zu isolieren, beides zu ionisieren. Und dabei entstehen Hydrationsenergien, und zwar implosiv wirkende. Und das ist mit der Natur gerichtet. Wir Menschen denken ja immer nur explosiv, ne? Verschwenderisch, wie wir sagen könnten. Das können Sie am Treibstoff erkennen. Sie brauchen 100% Treibstoffenergie, um letztendlich nur 13% Fortbewegung zu bekommen. Die anderen 87%, die verschwenden Sie nämlich durch Verbrennung, explosiv. Dabei entsteht Temperaturerhöhung. Die Natur macht das andersrum, implosiv, Spiralbewegung, Doppelhelix. Und das ist temperaturvermindernd. Ein gutes Quellwasser entspringt bei niedrigen Temperaturen. Warum? Weil der Anomaliepunkt des Wassers bei 4 Grad liegt. Da hat es seine höchste Dichte, da möchte es wieder hin. Und wenn wir nun einem Wasser nun wieder Salz beigeben, dann verringert sich seine Temperatur. Warum? Weil Ordnung entsteht. Entropie wird aufgelöst. Chaotische Verhältnisse werden dadurch aufgelöst und wir bekommen wieder einen perfekten Ordnungszustand, messbar in Form von Hydrationsenergie. Die größten Energiefelder auf diesem Planeten Erde entstehen dort, wo Süßwasser in Berührung kommt mit den Ozeanen dieses Planeten, sprich wo sie ins Meer einmünden. Dort haben wir die höchsten und besten ionalen Messwerte, die wir nachweisen können. Dort haben wir ein Umgebungsmilieu, das uns eigentlich wieder an das erinnern sollte, wo wir eigentlich alle herkommen. Ist es nicht interessant, dass wir im Urmeer genau die gleiche Salzkonzentration hatten, wie wir sie bis zum heutigen Tag noch in unserem physischen Körper haben, nämlich 0,97%? Welch ein Zufall! Und ist es nicht ein Zufall, wie man so schön sagen könnte, oder dass sich der liebe Gott vielleicht was dabei gedacht hat, dass im Salz ausgerechnet die gleichen Elemente vorkommen wie in unserem physischen Körper? Ist alles drinnen. Ich könnte Ihnen das nachweisen an einer kristallinen Sohle, ne? Wasser mit Salz vermengt. Wenn man die einem ganz bestimmten Strahlungsverhältnis aussetzt, so wie wir es auch im Sonnenlicht haben, also genügend Sonnenlicht auf diese Sohle einwirken lassen würden, dann ist es interessant, dass sich innerhalb von Wochen in dieser Sohle, wie wir jetzt sagen würden, aus dem Nichts oder in dem Fall aus dem Alles heraus, auf einmal Aminosäuren aufbauen. Wie ist das möglich? Eiweißbausteine, das, was eigentlich Lebendigkeit ausmacht, dort, wo das organische Leben entstanden ist, aus dem Nichts heraus. Es ist nicht aus dem Nichts, es ist aus dem Alles. Dort ist doch alles drinnen, um das aufzubauen, was wir brauchen. Und deshalb weg vom chemischen Denken, gehen Sie zurück zum physikalischen Denken. Wenn Sie ein Vitamin zu sich nehmen, ja, weil Sie meinen, Sie bräuchten dieses Vitamin im chemischen Sinne, dann laufen Sie in die falsche Richtung. Na, dann unterstützen Sie nur eine Industrie, die letztendlich mit Ihnen Geld verdient. Wussten Sie, und das ist eine Studie des Bundesamtes für Gesundheit aus dem Jahr März 2000, wo man feststellen konnte anhand einer Statistik, dass die Bundesdeutschen mittlerweile im Durchschnitt 53 Mark im Monat für Nahrungsergänzung Präparate ausgeben, also all die Vitamin- und Mineralstofftabletten und Pülferchen, die Sie sonst so in Ihrer berühmten Schublade drin haben. 53 Mark im Monat, wohlgemerkt durchschnittlich bei jedem, also den mitgerechnet, der sich gar keine kauft, weil ein anderer vielleicht mehrere hundert Mark im Monat bereits dafür ausgibt. Was bedeutet 53 Mark im Monat? Das macht einen Jahresumsatz nur in der Bundesrepublik Deutschland alleine von 48 Milliarden Mark aus. 48 Milliarden Mark, das ist die Hälfte unserer Mineralölsteuereinnahmen dieses Staates. Und da können Sie sich sehr wohl vorstellen, dass da möglicherweise ganz bestimmte Interessengruppen größtes Interesse daran haben, dass sie das schlucken. Und deshalb bringt man das ja auch immer unter diesem sogenannten Druck. Uns fehlt etwas im chemischen Sinne, statt dass man uns erklärt, uns fehlt etwas im physikalischen Sinne. Und da hat man dann gern, dass sie das schlucken, weil man ihnen einredet, sie bräuchten das, um dann bestimmte Werte in ihrem Blut wieder zu erreichen. Und dabei müssten wir das Zellwasser untersuchen und nicht das Blut, ob ihnen überhaupt etwas fehlt. Ne? Und dann auf einmal verkennen wir überhaupt, worum es hier eigentlich geht. Denn wir sollten uns mal die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Vitamine? Brauchen wir wirklich Vitamine? Biochemisch betrachtet mag man das wirklich so alles darstellen können. Das ist auch richtig, das ist keine Scharlatanerie, da gibt es wunderbare Fachliteratur, die leider Gottes oft aus der medizinischen Sicht kritiklos übernommen wird, weil man sagt, ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ja? Anstatt jetzt dort noch weiter in die Tiefe zu gehen, würde man nämlich die gesamte Vitaminlehre einmal biophysikalisch betrachten, dann würde die gesamte Biochemie wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ja? Sicherlich entsteht bei jedem Stoff, den Sie Ihrem Körper zuführen, egal welcher es ist, eine Wechselwirkung. Er reagiert darauf. Ne? Und würden Sie jetzt eine Ascorbinsäure zu sich nehmen, das was wir als Vitamin C präparieren, Präparat ja kennen und ich würde sie danach dahingehend biochemisch untersuchen, also einen Blutwert von ihnen chemisch analytisch untersuchen, dann würde ich feststellen, ja, sie haben jetzt einen erhöhten Wert an Vitamin C in ihrem Blut, aber hat er überhaupt seine Tätigkeit getan? Ist es nicht interessant, dass jedes Vitamin auch nichts anderes ist als nur ein Informationsträger? Es geht also nicht um das Trägermaterial, das Vitamin an sich selbst oder das, was wir als Vitamin bezeichnen, sondern um das, was es übertragen kann, seinen Informationsgehalt. Was ist denn überhaupt ein Vitamin? Viele meinen immer, das sind so ganz bestimmte Stoffe, die hat mal jemand festgestellt, denen diese Namen gegeben und die kommen halt irgendwo vor, meist in den Nahrungs- oder Lebensmitteln. Der Körper kann sie oft selber nicht produzieren, darum müssen wir sie extern zuführen. Damit schafft man doch in ihrem Geiste schon wieder Abhängigkeit, weil sie jetzt meinen, spätestens dann, wenn angeblich die Böden ja so ausgelaugt sind, dass sie es aus den Früchten nicht mehr bekommen können und Gott sei Dank über Nahrungspräparate ergänzen können. Ein Vitamin ist schlichtweg nichts anderes als die Molekülverbindung verschiedenster Elemente, beim Vitamin C zum Beispiel maßgeblich Kohlenstoff, der sich zu einem Molekül verbindet, also eine Geometrie aufbaut und somit Informationsträger wird. Ist es doch aber nicht interessant, dass all die Elemente, die das darstellen, was wir Vitamine nennen, doch in Ihrem Körper vorkommen. Und ich kann es Ihnen sogar nachweisen, dass das funktioniert. Inwiefern? Ganz einfach. Ihr Körper wird doch immer so dargestellt im chemisch-analytischen Sinne, dass man sagt, wir Menschen sind doch nicht in der Lage, Vitamin C selbst zu produzieren. Komischerweise, alle Tiere können das, nur der Mensch kann es halt nicht. Ne? Da sollten Sie auch eine gewisse Kritik üben. Nicht immer einfach alles glauben. Hinterfragen Sie mal die Dinge. Es gibt nämlich auf diesem Planeten Erde mehrere 10.000 Menschen, also nicht nur ein paar Spinner, ja, mehrere 10.000 Menschen, die etwas ganz Außergewöhnliches tun. Und ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als wenn das richtig oder falsch wäre. Also wollen wir es jetzt mal nicht werten. Aber es funktioniert.